Schönen guten Morgen. Ihr dürft das erste Folie gleich hintun, bitte. Ja. Meine Frage an dich ist, warst du schon mal oder zu welchem Zeitpunkt wusstest du, dass du am richtigen Ort warst und zur richtigen Zeit da? Wo war das? Wann war das? War das vielleicht, wo du zufällig an irgendeiner Verlosung vorbeigekommen bist und wo du ein Los gekriegt hast, weißt gar nicht, wie es dir gelang, plötzlich hast du den Hauptgewinn gezogen. Oder vielleicht hattest du eine Not und jemand hat dir ausgeholfen und du bist froh, dass diese Person gerade da war. Oder andersrum, du kamst irgendwo hin, wo jemand eine Not hatte und konntest helfen. So gut, dass du gerade da vorbeigekommen bist. Egal, wie deine Antwort aussehen mag oder vielleicht du dich jetzt gar nicht daran erinnern kannst, wann das letzte Mal war, wo alles gepasst hat, dass es dich jetzt gibt, ist der perfekte Zeitpunkt und der perfekte Ort. Wir alle haben uns Dinge in unserem Leben ausgesucht, wo wir wohnen wollen, die meisten von uns, mit wem sie leben wollen. Wir haben uns entschieden, vielleicht, weil da eine Arbeit für uns gewartet hat, dann sind wir dahin gezogen und es fällt uns vielleicht schwer zu sagen, ja, Gott hat das alles geführt. Aber weißt du, die Bibel sagt, dass Gott ständig seine Augen hat auf die Menschen. Und dein Leben ist nicht im Verborgenen geschehen, sondern er hat seinen Blick genau auf dich gerichtet und er kennt alles. Was ist dahinter? Hat Gott irgendwie gespielt mit einem Parallelklumpen und dann, haben wir ein Universum? Nein, bei Gott gibt es das nicht. Zufälle gibt es bei ihm nicht, sondern er hat von Ewigkeiten her, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, hat er Pläne gemacht. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass er mal irgendwann vor Ewigkeiten sich überlegt hat, dass er ein Universum erschaffen will. Das kann ich mir noch vorstellen. Es fällt mir schon schwerer, mir vorzustellen, dass er an mich gedacht hat. Wie groß bin ich denn in dieser Menge von Planeten? Da findet man mich gar nicht. Und auch auf dieser Erde nicht, wenn man mich nicht wirklich sucht. Aber es ist noch viel mehr. Er hat sich überlegt, wie mein Leben aussehen soll, was aus seiner Sicht ein gutes, erfülltes Leben für diesen Mann ist. Und so gilt das für dich auch. Ist das nicht irre? Wir schaffen es ja noch nicht mal, unser Sonnensystem zu verlassen. Und doch ist Gott so groß, dass er alles das erschaffen hat. Und so in den kleinen Dingen, was ich glaube, eigentlich seine Größe wirklich widerspiegelt, dass er alles in uns kennt. Er weiß, was in deinen Gedanken vorgeht. Er weiß, was in deinem Körper vorgeht, so wie wir es gerade von Angelika gehört haben. Er kann Dinge wiederherstellen. Ah, was für ein Gott. So, die Dinge, die sind kein Zufall. Jetzt ist es so, lange bevor Gott diese Welt geschaffen hat, hatte er einen viel größeren Plan, als nur eine Welt zu schaffen. Und es ging ihm auch nicht darum, dass er im Himmel langweilig rumsaß und sagt, meine Güte, ich will mal fernschauen und meine Art ist, dass ich da unten lauter Menschen auf der Erde sehe, die rumlaufen und irgendwas machen. Manche machen was Gutes, manche nein. Nein, so ist Gott nicht. Sondern er kam auf die Idee in seinem Herzen, dass er sich Leute sucht, um eine Familie zu gründen. Nicht, weil Gott allein war. Er ist umgeben von Myriaden von Engeln. Unglaubliche Mengen. Und in seiner Heiligkeit ist Vollkommenheit. Aber es war ein Herzensanliegen, dass er Menschen schaffen wollte, die mit ihm freiwillig Gemeinschaft haben. Also nicht so wie Roboter, auch nicht irgendwelche, die man programmiert, damit sie dann alle gut laufen. Auch keine Marionetten, wo man zieht und dann tun sie, was man will. Sondern Wesen, ihm ähnlich sind, die sich freiwillig dafür entscheiden, dass sie mit ihm leben wollen, dass sie ihn suchen, dass sie mit ihm Gemeinschaft haben wollen. Ein großes Risiko. Denn du kennst das selber in deinem Leben, wenn du eine Freundschaft mit jemandem eingehen willst, dann weißt du nicht, wie das ungefähr ausgeht. Warum? Weil die andere Person hoffentlich nicht manipulierbar ist, sondern weil sie sich selbst entscheidet. Und das, was dir bedeutungsvoll ist, ist, wenn diese Person sich freiwillig für dich entscheidet, oder? Du willst keine Beziehung mit jemandem, die notgedrungen ist, sondern du willst etwas haben, wo Herz und Herz sich verbindet und wo Wertschätzung da ist. Nicht nur du für die andere Person, sondern auch, dass die Person dich sehr gerne hat und es liebt, mit dir zusammen zu sein. Das ist ein Abbild von dem, wie Gott mit uns ist. Und als diese Welt dann entstanden war, dann hat Gott eine Sache, die vorher er schon besprochen hat, auch in der unsichtbaren Welt, hat er gestartet. Er hat sich Leute gesucht, mit denen er Familie bauen kann. Und daraus entstanden, aus dieser Idee, dieser Erschaffung, diesem Ruf, ist ein Volk. Und das heißt hier zum Beispiel im 5. Mose, da heißt es so, zu dem Volk Israel gesprochen, die waren gerade in Ägypten gewesen, kamen raus. Und das ist eine von vielen Stellen, wo das so wiedergegeben wird. Und da heißt es, ihr, also dieses Volk Israel, seid ein heiliges Volk und gehört dem Herrn, eurem Gott. Hör mal gut zu. Aus allen Völkern der Erde hat er euch ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Eigentum von Gott. Deine Familie ist nicht dein Eigentum. Ja? Du kannst etwas besitzen an Gegenständen, das magst du dein Eigentum nennen. Aber Personen, hier bedeutet es nicht, ich besitze ein Volk, sondern ihr seid für mich da. Mit euch baue ich Beziehungen, die ich mit keinem anderen Volk so baue. Mit diesem Volk will ich das tun. Ein Volk nach meinem Herzen. So hat Gott das gemeint. Der Herr hat sich nicht deshalb euch zugewandt und euch erwählt, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen allen. Kämst du auf die Idee, dass du dir das kleinste Volk suchst, wenn du Familie bauen willst als Gott? Aber er tat es, weil er euch liebt und sich an den Eid hält, den er euren Vorfahren geschworen hat. Welche Vorfahren waren das? Irgendwann fängt das an, dass Gott Abraham ruft. Abraham muss ewig lang warten und da, wo alle sagen, das mit dem Kinderkriegen ist bei dir ja echt vorbei, kriegt er einen Sohn. Aber auch nur einer. Dieser Sohn ist noch kein Volk. Dieser Sohn bekommt zwei Söhne, die sich fotzen gegenseitig. Ja, und die eigentlich bis heutigen Tages, kann man sagen, nicht gut miteinander klarkommen. Aber einer von diesen bekommt diese Verheißung wieder auf sein Leben und dann fängt was an. Dann werden 12 Söhne und eine Tochter geboren und diese 12 Söhne sind die Stammväter von Israel. Alle haben gestaunt in der himmlischen Welt, haben gesagt, was? Hier kommt Multiplikation. Oh nein, was für ein Chaos. Die sind ja gar nicht würdig, Gottes Volk zu sein. Weil sie haben ihren eigenen Kopf. Sie machen alles anders. Dann hat Gott die Gebote gegeben. Moment. Wenn wir miteinander klarkommen wollen, dann müsst ihr euch an diese Regeln halten. Okay, machen wir. 10 Minuten. Und schon war es wieder aus. Sagt, okay, dann hier ist ein Opfer nötig. Wenn ihr das getan habt, dann seid ihr wieder mit mir im Reinen. Dann gab es Tieropfer und alle möglichen Arten von Opfer. Die Leute sind noch nicht rausgekommen von der Stiftshütte, schon waren sie wieder mit Sünde in ihren Gedanken und sonst wie behaftet. Das hat irgendwie nicht geklappt so. Was noch ist, und wenn du die Bibel ein bisschen gelesen hast, dann wirst du das gelesen haben, Gott hatte ein Geheimnis, das er niemandem erzählt hat. Niemandem, meine ich, außerhalb von Gott, wusste von diesem Geheimnis. Und er hat es auch über lange Zeit, als die Erde da war schon, wo die Menschen da waren, auch nicht erzählt. Es ist nicht Jesus. Denn er hat schon von Anfang an gesagt, dass da einer kommen wird, der als Messias, als Erlöser für sein Volk da sein wird. und er wird die Schuld auf sich nehmen. Also Jesus ist nicht das Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Im Epheser nimmt der Paulus darauf Bezug. Und ich weiß, ein paar von euch haben den Epheser kürzlich durchgelesen. Da werdet ihr euch dran erinnern. Und vielleicht hast du ihn ja auch kürzlich gelesen. Du hast es gelesen in unserer Aktion kürzlich, weißt du noch? Leben mit Vision. Da kam das drin vor. Und zwar im Epheser 3, ab Vers 3. Da heißt es, es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir, also Paulus sagt das, mir Paulus, durch eine Offenbarung enthüllt hat. Was ist eine Offenbarung? Das ist nichts, was du durch logisches Verknüpfen hinkriegst, sondern eine Offenbarung ist, es ist wie eine offene Tür und du siehst was, wofür du kaum einen Begriff finden kannst, was das ist. So wie du es gerade erzählt hast aus der Offenbarung, dem Buch der Offenbarung, wie wunderbar das ist. Der Johannes hat immer gesagt, es sieht aus wie, weil er wusste nicht, wer das beschreiben sollte. So herrlich und so stark. Und hier der Paulus, dem wird erlaubt, hineinzuschauen in das, was Gott bis dahin als Geheimnis für sich behalten hat. Man sagt ja hier, ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Das ist deine Hausaufgabe. Lies mal, was davor steht. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben, doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Wir feiern demnächst, in ein paar Wochen, Pfingsten. Pfingsten ist der Tag, wo der Heilige Geist, wie versprochen von Jesus, kam, und zwar nicht irgendwo, sondern in das Leben der Menschen. Und es ist der Geburtstag der Kirche, der Gemeinde von Jesus. Da passierten wundersame Dinge. Das kannte man bis dahin noch nicht. Von welchem Geheimnis redet jetzt der Paulus? Wir gehen mal weiter und jetzt wirst du etwas entdecken, was du vielleicht geahnt hast, aber was eine so fundamentale Wahrheit ist, dass du wahrscheinlich darüber noch nachdenken wirst. Und zwar heißt es hier, die Nichtjuden, also Heiden, darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Moment mal. In diesem Buch gibt es zwei Teile, das Neue Testament und davor das Alte Testament. Wenn du jetzt jemand bist, der an Jesus glaubt, dann wirst du etwas erleben. Nämlich, dass das Alte Testament für dich zu deinem Erbe wird. Was meine ich damit? Die Verheißungen aus dem Alten Testament galten für das Volk Israel. Aber durch Jesus hat er aus zwei eins gemacht, Juden und Nichtjuden zusammengebracht. Und plötzlich gilt das Erbe, das das Volk Israel zugesprochen bekommen hatte, auch für dich und mich. Hier heißt es, das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Was ist das Evangelium? Dass Jesus ans Kreuz ging, für dich und mich bezahlt hat, was niemand von uns geschafft hätte. Und er ist auferstanden und er hat dem Tod das Genick gebrochen, sodass der keine Macht mehr hat. Jetzt gelten die Verheißungen auch aus dem Alten Testament für uns. Und du hast es bestimmt schon erlebt, dass jemand dir ein Wort aus dem Alten Testament zugesprochen hat. Du, ich habe für dich gebetet und dieser Vers ist mir aufs Herz gekommen. Und ich glaube, der ist für dich. Der war aber nicht aus dem Neuen Testament, so ab Jesus so, die Zeit, sondern von vorher. Und es passte genau auf deine Situation. Oder vielleicht warst du auch die oder diejenige, die ein Wort vom Herrn bekam und sagst, ah, Moment, hier lese ich Jesaja 43, dieser Vers, und da fällt dir ein Name ein. Du schreibst das da und der dir die Message erhält, freut sich riesig. Woher hast du gewusst? Da ist Kraft drin. Das ist durch Jesus. Das, was dem Volk Israel als Schatz gegeben war, und als Berufung, das geht auch auf uns. Wir werden jetzt eines zusammen. Also, die Verheißungen, die für das Volk Israel galten und auch immer noch gelten, gelten jetzt auch für uns. Und schau mal, es geht weiter. In der Bibel, in den Versen, da sagt der Paulus, er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. Jetzt macht er das nicht nur dir und mir klar, sondern auch in der unsichtbaren Welt, die davon nichts gewusst haben bis dahin. Jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch wen bekannt? Durch seine Gemeinde. Die Gemeinde von Jesus sind nicht nur wir. Preis dem Herrn. Die Gemeinde von Jesus sind alle, die an Jesus gläubig werden. Die Jesus als ihren Herrn bekennen. Wir aus den Heiden und die messianischen Juden. Schau mal, Gottes Weisheit wird hier drin offenbart. An ihr, nämlich an der Gemeinde und durch die Gemeinde, sollen sie auch in der unsichtbaren Welt seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Das, was wir hier machen, ist nicht eine Interessensgruppenvertretung. Wir haben ja noch ein paar Stühle frei hier. Sondern das ist ein Teil der Weisheit Gottes. Wir als Gemeinde, ein Teil der Gemeinde, wir sind die, auf die Gott seinen Fokus gelegt hat, schon von Vorgründung der Welt. Schon damals hat er beschlossen, dass es Gemeinde geben wird. Und die Weisheit Gottes ist nicht, dass man sich jetzt hier in Häusern trifft. Das machen viele. Die Weisheit Gottes ist, dass er anfing mit seinem Volk Israel und was keiner wusste und keiner ahnte, das erweitert hat auf alle Nationen, alle Völker. Und wenn du in eine andere Gegend gehst auf dieser Erde, da wirst du Menschen finden, die anders Gottesdienst machen wie wir. Glaub mir's. Aber es geht immer um die gleiche Person, um Jesus. Alle kennen das Kreuz. Nur wie sie das machen, die meisten, muss ich auch gestehen, zumindest die ich miterlebt habe, sind wesentlich temperamentvoller. manchmal auch viel länger. Also ich erinnere mich, dass ich da in Kenia war und da gab es Gottesdienste, die haben Stunden gedauert. Da konntest du Abend und Morgen und nächsten Tag feiern. Aber das Besondere ist, dass alle eine zentrale Person haben, nämlich Jesus. Und wir alle sind das Ziel, was Gott für diese Erde hatte, nämlich Gemeinde zu bauen, eine Familie zu haben. Gott war nicht daran interessiert, dass hier Planeten rum sind und sich dieses Weltall ausdehnt, was wir alles hier gerade jetzt entdecken, sondern an dir, an mir und an all den anderen, die er zu sich lockt und zu sich ziehen möchte, damit sie seine Familie werden. Und jetzt kannst du dir vielleicht, oder ich lese mal das noch fertig hier, so entspricht es Gottes ewigem Plan, den er durch Jesus Christus, unseren Herrn, ausgeführt hat. Mit Jesus haben sich die Dinge geändert. Was keiner jemals auf der Platte hatte, hat durch Jesus begonnen. Gemeinde, die nicht nur ein paar Leute umfasst, sondern endlos viele aus allen Nationen. Und plötzlich wird etwas möglich, was Gott dem Abraham gesagt hat. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Und zwar nicht nur, weil ihr irgendwas besonders macht und die anderen haben einen Nutzen davon. Nein, weil durch dich auch der Messias kommen wird und es wird passieren, dass Gott sich aus allen ein Volk zusammenzieht. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht nur Repräsentanten mit einer Visitenkarte sind oder einem Mitgliedschein, sondern die Kraft Gottes, die für das Volk Israel gegolten hat, gilt jetzt auch für uns. Und zwar in einer neuen Weise. Früher kam der Geist Gottes auf einzelne Leute und sie haben außergewöhnliche Dinge getan. Jetzt ist der Geist Gottes in jedem von uns und er wirkt mit seinen Gaben. Und zuallererst für wen? Zur Erbauung der Gemeinde. Und das ist meine Hoffnung, dass wir diesen Schatz noch mehr entdecken, was es bedeutet, in den Gaben des Geistes voranzugehen. Das sind diese geistlichen Gaben und es sind die Gaben, die du als Person hast, ganz natürliche Gaben, die Gott nutzt und seine Power reintut. Und sie dienen der Gemeinde und sie dienen den Menschen draußen. Das ist, was auf uns zukommt. Was für eine Ehre, dass du und ich, die wir nicht Juden sind, jetzt zum Volk Gottes gehören dürfen. Das dürfen wir nie außer Acht lassen. Wenn du das weiterliest hier im Epheser, dann liest du etwas voll Krasses. Paulus schreibt dann, es trifft ihn ins Allertiefste, dass sein eigenes Volk, das Volk Israel, das Volk der Juden, den Messias noch nicht erkannt hat. Aber unser Vorteil ist das, so sagt die Bibel. Denn solange wie da, wie eine Art Decke über ihnen liegt, haben noch viele von den Völkern Gelegenheit, dazu zu kommen. Und eines Tages wird auch über dem Volk Israel diese Decke weggenommen. Und sie dürfen ihren Messias erkennen. So, es ist so ein Vorrecht, zur Gemeinde von Jesus gehören zu dürfen. Es ist so ein Vorrecht, hier Gemeinde sein zu können. In dieser Gruppe. Und zwar nicht, weil wir es uns verdient hätten oder weil wir bevorzugt wären, sondern es ist ein Geschenk. Es ist einfach Gnade. Und es ist ein Vorrecht, dazugehören zu dürfen. Und der Paulus schreibt dann, wenn ich könnte, und ey, das finde ich voll krass, wenn ich könnte, würde ich meine Erlösung in Christus opfern für mein Volk Israel, wenn ich sie dadurch gewinnen könnte, dass sie den Messias nachfolgen. Ich weiß nicht, ob ich das beten könnte. Ich bin so froh, dass ich eine ewige Zukunft in Jesus habe. Aber so sehr hat es ihn geschmerzt. Und was für eine Ehre. Und dann sagt er, wenn ihr euch dieser Ehre bewusst seid, dann lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Erhebt euch nicht über andere. Warum auch? Es ist so ein Vorrecht, dabei sein zu dürfen. Sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Schau mal, dann suche ich nicht nur Einheit und Arrangement mit euch, weil ihr ja auch an Jesus glaubt, sondern weil es Ehre ist, dass Gott Gemeinde gegründet hat. Ich bin von etwas so Großem Teil geworden, dass ich ihm so viel Dank schulde, dass das, was ihm wichtig ist, auch mir wichtig sein muss. Und nicht nur ich bin ihm wichtig, du bist ihm genauso wichtig. Also musst du ja zwangsläufig mir auch wichtig werden und andersrum. Deswegen, auch wenn wir so verschieden sind, wir haben ja hier auch verschiedene Nationalitäten unter uns, wir treffen uns bei Jesus, wo wir uns immer treffen können. Auch wenn irgendwas anders mal schief geht, bei ihm können wir uns immer treffen. Warum machen wir das? Weil es um Gottes Gemeinde geht. Es geht um seine Familie. Nicht meine Familie, seine Familie. Und weil es seine Familie ist, wo er mich reingeholt hat, ist es auch meine Familie. So ein Vorrecht. Und jetzt versuche ich, so viel Ehrfurcht in mir zu haben und immer wieder ins Gedächtnis zu holen, dass ich alle Geschwister hier in diesem Raum, in anderen Räumen oder weltweit so schätze, dass sie mir so wichtig sind, dass ich mich für sie einsetze, dass ich hinhören möchte, wie es ihnen geht. Denn sie sind ja meine Familie geworden. Paulus führt es weiter und sagt, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle, er schreibt an die Epheser, aber das gilt für uns, das gilt für Augsburg, Stuttgart, wo auch immer auf dieser Erde. Ihr alle seid ja ein Leib, aber es gilt vor allem in der kleinen Gruppe hier unter uns, weil wir uns da sehen und begegnen. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Und jetzt ist unsere Aufgabe dran. Was machen wir damit? Was mache ich damit, dass ich hier dazugehöre? Und er gibt da ein paar sehr klare Sachen. Ich möchte euch das noch kurz mitteilen. Gemeinde ist der Ort, an dem ich Teil von etwas viel Größerem als ich selbst werde. Nicht nur von der Menge her, sondern von dem Auftrag, den Gott einer Ortsgemeinde gibt. Wir hier eine Gemeinde in Asien. Wir haben viele Dinge gemeinsam und doch haben wir aufgrund der Ortslage unterschiedliche Aufträge. Und Gott möchte uns hier als Gemeinde benutzen für einen Auftrag, den er der FCG Pfaffenhofen zugedacht hat. Und wenn wir ihn nicht ausfüllen, dann wird er nicht ausgefüllt. Aber er möchte in uns diese Leidenschaft wecken, die der Vater hat für alle Menschen. Und unsere alle Menschen sind erstmal die da draußen, die hier in der Nähe wohnen oder da, wo du herkommst. Gott hat einen Plan und er möchte uns dazu nehmen. Und wir haben das in Leben mit Vision zusammen uns angeschaut, diese 5 Aufträge. Das ist für unser eigenes Leben und für uns als Gemeinde. Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Gemeinde ist Gottes Herz. Und weil es Gottes Herz ist, sollte ich alle Ehre reinsetzen, dies wertzuschätzen. Ich will ehren, was Gott wichtig ist. So seid ihr mir wichtig als Gemeinde hier. Besonders, weil ihr meine Gemeinde seid. Und so gilt das für dich auch. Und das Zweite, ich brauche geistliche Gemeinschaft, um wachsen zu können. Meinst du nicht? Ah, ich kann mich doch einfach reinsetzen in den Gottesdienst. Ey, Gemeinschaft, Gemeinde ist viel mehr als sonntags zum Gottesdienst zu kommen und danach vielleicht, heute nicht, aber sonst, einen Kaffee noch zu trinken. Gemeinde ist Leben miteinander. Etwas zusammen erleben. Und am besten merkst du das in eurer Kleingruppe. Warum? Weil ich zum Beispiel, ich kann mich nicht auf alle konzentrieren, aber auf 5, 6, 7, 8, das kann ich. Jetzt ist es so, bei Familie, im Idealfall ist es völlig unwichtig, ob der Einzelne intelligent, schön ist, begabt oder sonst irgendwie was Besonderes. Wir sind einfach Familie. Ich weiß ja nicht, wie du dich in deiner Familie einordnest, so als der Superkracher oder eher als das schwarze Schaf. Das Besondere an Familie ist, dass man Familie ist, wie man ist. Und das zeichnet uns hier auch aus. Wir sind alle verschieden, aber wir sind Familie. Wir stehen füreinander ein. Und es gibt in dem Neuen Testament mehr als 50 Mal den Hinweis, was wir füreinander tun können. Nämlich einander ermutigen, einander Lasten tragen, einander helfen und noch so ein paar Einandergebote. 50 Mal, was es bedeutet, Gemeinschaft zu haben. Warum? Weil es das Herz Gottes ist. Und wir lernen hier im täglichen, fast täglichen Miteinander, wie wir uns unserer Berufung würdig verhalten, wie wir miteinander umgehen. Wie möchte Gott uns über Größeres setzen, in der geistlichen Welt wie auch in der praktischen, wenn wir es untereinander nicht schaffen würden? So wie ich mit dir umgehe oder mit euch umgehe, spiegelt das ja auch wieder, wo ich innerlich stehe. Und ich möchte, dass Gott mir mehr Einfluss geben kann. Aber nicht irgendwo außerhalb, sondern er übt das mit denen ich zusammen bin. Deswegen, wenn ich Ermutigung habe, dann ist die Gemeinde der erste Punkt, wo ich jemand ermutige. Und dann auch andere, die nicht zur Gemeinde gehören. Deswegen ist Verbindlichkeit so wichtig. Warum? Weil Verbindlichkeit brauche ich ja nur dann, wenn es mal ein bisschen deftiger wird. Ja, wenn ich nicht so den Bock habe. Aber wo ich sage, ist meine Familie, ich gehöre dazu. Und ich möchte, dass mein Vater im Himmel sagt, ja, gut gemacht, ich kann dir mehr vertrauen. Ich kann dir mehr geben. Und deswegen möchte ich treu sein in diesem. Der dich über Größeres setzt, ist nicht irgendein Mensch nur, sondern es ist hinter allem Gott selbst. Warum? Weil du für das Größere auch eine Vollmacht brauchst. Nicht nur mehr zu tun, sondern auch mehr Kraft und mehr Vollmacht und Autorität. Und das fängt im Kleinen an. Und das ist Gottes geniale Idee, Gemeinde zu bauen, die wächst. Menschen zu ihm zurückzuführen, weil ursprünglich hatte er eigentlich alle eingerechnet, und dann sie anzuleiten, wie sie ihn besser kennenlernen können, und dann zu befähigen, dass sie Dinge in dieser Welt ändern. Und das ist der dritte Punkt. Wie kann ich das denn tun? indem ich den anderen höher achte als mich selbst. Kein Amen, höre ich. Ja, ich weiß schon, ja, wenn ich ehrlich bin, dann sage ich, da knirscht's aber noch gewaltig bei mir. Ja, also andere höher zu achten, manchmal gerne. Aber immer habe ich eigentlich keine Lust. Sondern es hilft mir doch sehr, wenn ich auf mich ein bisschen fokussiert bin, oder? Ich komme doch in Gottesdienst, damit ich was kriege, damit es mir wieder gut geht. Ich gehe doch zur Gemeinde, ja, weil ich es einfach brauche. So ein bisschen singen, Lobpreis, dass jemand für mich betet, vielleicht auch mal die Predigt genau reinpasst in mein Leben. Und dann gehe ich nach Hause. Gut war es heute. Am Abend habe ich zwar vergessen, was die gepredigt haben, aber es war einfach ein schönes Gefühl. Nein, das ist nicht Gemeinde. Schau mal, was hier steht im Philipper. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Wo ist die Motivation denn hier? Ja, Achtung. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Oh, Jesus. Ich sehe bei Jesus, dass er als Diener gekommen ist und ich habe echt zu tun, als Diener zu leben. Also es strengt mich ziemlich an. Das fällt mir nicht so einfach. Ich möchte euch dann noch zum Abschluss was praktisch zeigen. Ihr habt doch alle ein Handy, fast alle, ja? Magst du es mal rausholen? Also jetzt dürft ihr, nicht telefonieren bitte, aber nur rausholen. Jetzt gibt es eine Funktion, ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, wo man eine Kamera einschalten kann. Und erzähl mir nicht, dass du das noch nie gemacht hast, dass du die Taste gedrückt hast, sodass du dich selber da drin sehen kannst. Man nennt es Selfie. Wenn ich das jetzt mal, und ich darf mich mal kurz umdrehen, und ich schaue mich hier so an, ja, dann sehe ich mich überwiegend. Es ist nicht so vorteilhaft, so reinzuschauen. Das ist sehr ungesund für die Augen übrigens. Ja? Also wenn ich das so mache, was sagt die Bibel hier? Seht auch euch die anderen an, was die tun. Wenn ich an mir vorbeischaue, dann sehe ich euch da hinten. Wunderbar, ich mache mal ein Foto. Ich sehe euch. Und ich muss manchmal an mir vorbeischauen, um mal wahrzunehmen, was außenrum wichtig ist. Nicht ich, mich, meine, mir. Und dann sind wir auf Instagram. Sondern außenrum, da seid ihr. Und das ist, was Paulus sagt. Es ist gut, dass du in die Gemeinde kommst und was empfängst. Ihr sollt gesegnet werden, aber auch ein Segen sein. Und das ist, was Gott verheißt in seinem Wort. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Diese Gemeinde ist so viel mehr, als was wir uns vorstellen können und was wir auch vielleicht bisher haben. Aber Gott hat noch sehr viel mehr mit uns vor. Und er möchte, dass wir das zusammentragen. Du mit deinen Gaben, aber auch mit seiner Salbung darauf. Amen. Amen. Amen.